Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Herausgegeben von Christian Fichter. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.springer.com. Ein Literaturverzeichnis finden Sie in der gedruckten Fassung des Buches oder in der zum Download bereitgestellten PDF-Datei. Kapitel 1 – Einführung von Christian Fichter. Als der ehemalige deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard, immerhin der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, sagte, dass 50% der Wirtschaft Psychologie seien, befand sich die Wirtschaftspsychologie im Dornröschenschlaf. Zu dieser Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts, war es höchst unorthodox, Psychologie und Wirtschaft nur schon im selben Atemzug zu nennen. Es entsprach einfach nicht dem damaligen Weltbild. Doch das Weltbild hat sich geändert. Inzwischen ist klar, ohne Psychologie kann man die Wirtschaft nicht verstehen. Denn wirtschaftliches Handeln ist Teil der menschlichen Natur. Es ist nicht erst einige Dutzende oder Hunderte Jahre alt, sondern Zehntausende. Denn Teilen, Tauschen und Handel treiben haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte herausgebildet und bewährt. Wirtschaft. Das ist nichts anderes als ein Ensemble nützlicher Verhaltensweisen, die einen effizienten Umgang mit Zeit, Energie und überlebenswichtigen Ressourcen ermöglichen. Wer diese Verhaltensweisen verstehen will, braucht Psychologie. Ob beim Konsumieren, beim Arbeiten, beim Sparen oder bei irgendeinem anderen wirtschaftlichen Vorgang. Praktisch immer ist eine psychologische Betrachtungsweise hilfreich oder gar unabdingbar. Definition: Wirtschaftspsychologie befasst sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen beim wirtschaftlichen Handeln. Definition Ende. Abschnitt 1.1 – Ein erster Überblick. Wirtschaftspsychologen befassen sich mit Menschen, mit der Wirtschaft und mit dem Zusammenspiel von beidem. Das ist eine ganze Menge und man könnte leicht die Orientierung verlieren. Deshalb beginnen wir mit einem Überblick über einige zentrale Stichwörter der Psychologie, der Ökonomie und der Wirtschaftspsychologie. Die so gewonnene Perspektive wird es uns erlauben, die vertiefenden Darstellungen in den übrigen Kapiteln im Gesamtzusammenhang zu sehen. Psychologie. Menschen finden sich selber sehr interessant. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es setzt voraus, sich seiner selbst bewusst zu sein. Nur wenige andere Arten haben diese Fähigkeit. Und wenn, dann limitiert. Aus dem menschlichen Interesse am eigenen Funktionieren entstand letzten Endes die Psychologie. Diese besteht inzwischen aus einigen Haupt- und mehreren Nebendisziplinen. Allgemeine Psychologie. Die allgemeine Psychologie umfasst die Grundlagen des menschlichen Erlebens und Verhaltens, die alle Menschen betreffen. Dazu gehört zuallererst der Körper. Denn ohne Körper gibt es keinen Geist. Dazu gehören auch die Sinne, mit denen Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und angemessen auf deren Reize reagieren können. Diese Reize werden vom menschlichen Gehirn verarbeitet und mit inneren Sollwerten verglichen. So entstehen Gefühle und Antriebe, von denen die wichtigsten mithilfe des Denkens verfolgt und umgesetzt werden. Dieser Prozess wiederholt sich, sodass Menschen mit der Zeit immer mehr können und immer mehr wissen. Sozialpsychologie. Die Sozialpsychologie befasst sich in erster Linie mit dem menschlichen Erleben und Verhalten in Bezug auf die soziale Umgebung. Menschen sind aufeinander angewiesen Deshalb unterstützen sie sich und helfen einander, so gut es geht. Dazu schließen sie sich zu Gruppen zusammen und gehen Freundschaften und Paarbindungen ein. An all diesen Vorgängen sind ebenso interessante wie vielschichtige Prozesse beteiligt. Menschen nehmen sich gegenseitig mit feinen Sinnen wahr. Oft ordnen sie diese Wahrnehmungen in vereinfachende, manchmal zu negative Kategorien. Aus den Regeln und Normen ihrer Gruppe lernen Menschen viel Nützliches. Zugleich zeigen sie den anderen und sich selber, dass sie dazugehören. Mit der Zeit bilden sie aus Wahrnehmungen, Normen und Lernerfahrungen eigene Meinungen über ihre Umwelt. Oft versuchen sie dann, andere von ihren Meinungen zu überzeugen, manchmal auch mit Gewalt. Überhaupt geht es beim Zusammenleben nicht immer ganz harmonisch zu, auch weil in unserer Welt Milch und Honig nicht einfach so fließen. So kommt es im Wettstreit um Ressourcen zu Situationen, die Kooperation erfordern, die aber zugleich für Ausbeutung anfällig sind. Wenn Sie in diesen Ausführungen elementares Wissen für Wirtschaftspsychologen vermuten, so liegen Sie richtig. Die Sozialpsychologie gilt als Fundament der Wirtschaftspsychologie. Persönlichkeitspsychologie. Die allgemeine Psychologie und die Sozialpsychologie sehen, der Einfachheit halber, meist über persönliche Unterschiede hinweg. Doch jeder weiß, Menschen haben unterschiedliche psychologische Eigenschaften. Dies ist das Thema der Persönlichkeitspsychologie. Im Laufe der Zeit entwickelten sich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Persönlichkeitseigenschaften erklärt werden können. Inzwischen ist man sich weitgehend einig, welche charakterlichen Eigenschaften für Menschen typisch sind und wie diese gemessen werden können. Doch neben den Charaktereigenschaften unterscheiden sich Menschen auch in ihren kognitiven Fähigkeiten und in so profanen Dingen wie ihrem Aussehen. Es mag unfair erscheinen, dass sich Unterschiede in diesen Bereichen, für die man ja nichts kann, auf das ganze Leben auswirken, auch auf das Berufsleben. Doch damit ist das letzte Wort nicht gesprochen. Was Menschen nämlich glücklich macht, was ein Ziel der meisten Menschen sein dürfte, hängt von viel mehr ab als von bloßer Rechenleistung und von Oberflächlichkeiten. Siehe Kapitel 12.3. Weitere psychologische Disziplinen. Mit Wissen über allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie und Persönlichkeitspsychologie lässt sich in der Wirtschaftspsychologie schon ziemlich viel anfangen. Aber auch die anderen psychologischen Disziplinen offenbaren für wirtschaftspsychologische Betrachtungen bedeutsame Zusammenhänge. Zum Beispiel zeigt die Entwicklungspsychologie nicht nur, wie sich Kinder entwickeln, sondern dass sich die menschliche Entwicklung über die gesamte Lebensspanne zieht. Diese Erkenntnisse müssen von Wirtschaftspsychologen bei der Gestaltung von Arbeit ebenso wie bei der Gestaltung von Konsumgütern oder finanziellen Anlagen berücksichtigt werden. Ebenso sollten sie berücksichtigen, dass man menschliches Erleben und Verhalten nicht vollständig anhand abstrakter, geistiger Begriffe erklären kann, sondern dass dazu der Körper, das Gehirn und die sich darin abspielenden physikalischen und chemischen Prozesse Berücksichtigung finden müssen. Diese sind Gegenstand der biologischen Psychologie. Über die Entstehung all dieser physiologischen und psychologischen Eigenschaften im Laufe der Entwicklungsgeschichte gibt die evolutionäre Psychologie Auskunft. Sie basiert auf einer der wichtigsten Einsichten der Wissenschaft überhaupt, dass sich alles Leben stets optimal an seine Umwelt anzupassen versucht. Die Konsequenzen dieser Einsicht für die Wirtschaftspsychologie sind so weitreichend, dass sie bisher erst in Umrissen erkennbar sind. Ein Beispiel dafür ist die menschliche Präferenz für Süßes, Fettiges und Salziges, auf welcher der Erfolg von Schokolade, Pizza und Chips beruht. Daneben gibt es eine Reihe von anwendungsorientierten Teildisziplinen, die sich unter dem Oberbegriff angewandte Psychologie subsumieren lassen. Insbesondere Medienpsychologie, klinische Psychologie, Rechtspsychologie, Sportpsychologie oder Verkehrspsychologie. Aufgrund ihrer hohen Anwendungsorientierung lässt sich auch die Wirtschaftspsychologie als Teil der angewandten Psychologie verstehen. Mehr zur Einordnung der Wirtschaftspsychologie finden Sie im Webexkurs. Wann spricht man von Wirtschaftspsychologie? Auf www.lehrbuch-psychologie.springer.com. Wirtschaft. Wer die Wirtschaft verstehen will, braucht Kenntnisse der Psychologie. Aber es ist für Wirtschaftspsychologen unabdingbar, auch die Grundbegriffe der Ökonomie zu verstehen. Studierenden der Wirtschaftspsychologie ist deshalb zu empfehlen, sich die entsprechenden Grundkenntnisse der Ökonomie und ihrer Teilbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre anzueignen. Die Begriffe Ökonomie und Wirtschaft werden nicht immer einheitlich verwendet. Oft ist aber mit Wirtschaft das wirtschaftliche System gemeint und mit Ökonomie Lehre und Forschung dazu. In unserem Zusammenhang ist vor allem die Unterscheidung der Ökonomie in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre von Bedeutung. Diese beiden Disziplinen werden zum Beispiel an den Hochschulen unterrichtet und bieten das traditionelle Handwerkzeug zur Gestaltung der Wirtschaft auf betrieblicher oder gesamtwirtschaftlicher Ebene. Betriebswirtschaftslehre, BWL. Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit den ökonomischen Prozessen aus der Perspektive der einzelnen Betriebe. Wichtige Themen der BWL sind zum Beispiel Produktion, strategische Unternehmensführung und Finanzen. Dabei ergeben sich, je nach Unternehmensmodell und Unternehmensgröße, ganz unterschiedliche Notwendigkeiten. Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich auch mit Fragen zu Organisation, Marketing oder Personal. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis dieses Buches zeigt, dass es insbesondere, aber nicht nur, in diesen Bereichen sinnvolle Verbindungen zwischen BWL und Wirtschaftspsychologie gibt. Volkswirtschaftslehre, VWL. Die Volkswirtschaftslehre abstrahiert von den Strukturen und Prozessen innerhalb der einzelnen Betriebe. Sie untersucht das Verhalten von Wirtschaftssubjekten wie Haushalten und Unternehmen sowie deren Interaktion auf Märkten, Mikroökonomik. Sie analysiert auch die Rolle des Staates in der Wirtschaft und widmet sich Themen, die für die Gesellschaft als Ganzes von Bedeutung sind, etwa der gesamtwirtschaftlichen Leistung, der Konjunktur, der Geldpolitik oder der Arbeitslosigkeit. Makroökonomik. Besondere Bedeutung kommt auch der Analyse der Außenwirtschaft zu, gerade im Lichte der zunehmend kontrovers diskutierten Globalisierung. Siehe Kapitel 11.5. Wirtschaftspsychologie. Das zentrale Postulat der Wirtschaftspsychologie lässt sich in einer Kurzformel zusammenfassen. Wirtschaft wird von Menschen gemacht. Damit ist gemeint, dass es die Wirtschaft nur deshalb gibt, weil Menschen zu einem System gemeinschaftlich organisierte Austauschprozesse gefunden haben, die ihnen das Überleben in einer Welt knapper Ressourcen erleichtern. Die psychologischen Aspekte dieser Austauschprozesse werden in diesem Buch in drei Teile dargelegt. Zunächst aus der Perspektive des Verbrauchs der ausgetauschten Güter, siehe Sektion 1 dieses Buches. Dann aus der Perspektive ihrer Herstellung, siehe Sektion 2, und schließlich im Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Faktoren und deren Entwicklung, siehe Sektion 3. Konsum, Markt, Werbung. Wären die Menschen wunschlos glücklich, so gäbe es die Wirtschaft nicht. Aber sie sind es nicht. Sie haben Hunger. Daher wollen sie Nahrung. Ihnen ist kalt. Daher wollen sie Kleider. Sie sind neugierig, also wollen sie Informationen. Und sie langweilen sich, deshalb suchen sie Unterhaltung. Solche menschlichen Bedürfnisse bilden die Basis allen Wirtschaftens. Siehe Kapitel 2.1. Nun geben sich Menschen aber nicht mit irgendwelcher Nahrung oder irgendwelcher Kleidung zufrieden, sondern sie streben nach optimaler Versorgung. Für viele Konsumenten ist das gleichbedeutend mit mehr und besser. Manche haben aber andere Einstellungen zum Konsum. Sie entscheiden sich daher bewusst für fair und umweltschonend hergestellte Güter. Solchen Kaufentscheidungen geht eine intensive Informationssuche voraus, aber andere fallen spontan. Manches wird auch aus Gewohnheit gekauft, siehe Kapitel 2.3. Letzteres wünschen sich natürlich die Anbieter von Gütern, sodass diese immer und immer wieder gekauft werden. Deshalb orientieren sich die Hersteller an den Bedürfnissen der Konsumenten und versuchen diese durch hohe Qualität, siehe Kapitel 4.3, zufriedenzustellen. In der Hoffnung, sich so deren Treue zu sichern. Siehe Kapitel 3.1. Woher aber wissen die Menschen, welche Güter sie gut finden sollen? Konsumieren sie vielleicht manchmal Güter, die qualitativ minderwertig oder eigentlich zu teuer sind? Ja, denn Konsum hat nicht nur eine reine Nutzenfunktion, sondern dient auch dazu, Identität auszudrücken, Zugehörigkeit zu erleben und sich von anderen abzugrenzen. Siehe Kapitel 2.2 und Kapitel 4.2. Das wissen die Hersteller von Gütern. Deshalb achten sie bei der Produktentwicklung nicht nur auf Merkmale wie Qualität und Preis, sondern auch auf Zusatzwerte, die sich vermarkten lassen. Siehe Kapitel 4.1. Um zu erfahren, welche Merkmale Güter haben müssen, damit sie sich gut verkaufen, werden im Rahmen der Marktforschung, siehe Kapitel 5, aufwendige Studien durchgeführt. Dabei zeigt sich immer wieder, dass der Verkaufserfolg nicht nur vom eigentlichen Produkt abhängt, sondern auch davon, wie es von den Konsumenten wahrgenommen wird. Siehe Kapitel 6.11. Deshalb machen die Anbieter mit Werbung auf sich aufmerksam. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Wirkung. Siehe Kapitel 6. Manchmal auch mit falschen Versprechungen, von denen man die Konsumenten schützen muss. Deshalb stellt sich die Frage, was darf Werbung? Siehe Kapitel 6.7. Ob sich am Ende Anbieter und Konsument einig werden, hängt also von vielen verschiedenen Faktoren ab. Nicht zuletzt auch vom Preis eines Produktes oder besser von seiner subjektiv wahrgenommenen Höhe. Siehe Kapitel 2.4. Arbeit, Organisation, Personal. Nun liegen aber die Güter, die sich Menschen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse wünschen, nicht einfach so herum. Fast alles außer Luft ist knapp und muss entweder gesammelt, angebaut oder fabriziert werden. Zu diesem Zweck haben Menschen Einrichtungen geschaffen, in denen sie die nachgefragten Güter durch Arbeit herstellen können. Siehe Sektion 2. Arbeit ist anstrengend, denn sie erfordert Zeit, Energie und Überlegung. Deshalb bekommt man Geld dafür und kann dieses wiederum für den Kauf der fabrizierten Güter verwenden. So schließt sich der wirtschaftliche Kreislauf. Es ist kein Zufall, dass sich die ersten Schriften der Wirtschaftspsychologie mit Arbeit befassten, denn die Menschen verbringen sehr viel Zeit damit. Siehe Kapitel 7. Früher war Arbeit meist körperlich anstrengend und auf dem Feld, beim Handwerk oder in Fabriken oft sogar gefährlich. Das hat sich gewandelt. Viele Arbeitstätige verbringen ihre Zeit im Büro und sitzen den ganzen Tag am Computer. Muskelkraft wird immer mehr durch Maschinen abgelöst. Daher wird sie auf dem Arbeitsmarkt weniger nachgefragt und weniger hoch bezahlt, was manchem falsch erscheinen mag. Aber auch Wissensarbeiter leisten vollen Einsatz. Sie investieren viel Zeit und Geld in Aus- und Weiterbildung. riskieren körperliche Schäden durch zu wenig Bewegung und sind großen psychischen Belastungen ausgesetzt. Kein Wunder, dass Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung, siehe Kapitel 7.1, Beanspruchung und Stress, siehe Kapitel 7.3, sowie Arbeitssicherheit, siehe Kapitel 7.4, wichtige Themen der Arbeitspsychologie sind, ebenso wie Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation. Siehe Kapitel 7.2. Obwohl Arbeit anstrengend ist, sind die meisten Menschen von sich aus dazu motiviert. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass viele Menschen freiwillig arbeiten und dass Arbeitslosigkeit belastend ist. Unter anderem, weil dann der Kontakt zu den Kollegen abreißt, mit denen man zusammengearbeitet hat. Siehe Kapitel 7.5. Arbeit bietet Gelegenheit, innovativ und kreativ zu sein und dadurch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu machen. In besonderem Maß gilt dies für diejenigen, die sich an Unternehmertum und Selbstständigkeit wagen. Siehe Kapitel 7.6. Dazu ist neben Motivation, Fachwissen und gutem Selbstmanagement, siehe Kapitel 7.7, auch die Bereitschaft erforderlich, eine Organisation aufzubauen, siehe Kapitel 8, die sich zur Umsetzung der Geschäftsidee eignet. Im Idealfall floriert das Geschäft. Dann wächst die Organisation und muss sich anpassen, wobei die Organisationsentwicklung, siehe Kapitel 8.2.1, hilft. Auch das Wissen wächst und muss erhalten werden. Siehe Kapitel 8.4. Immer neue Herausforderungen ergeben sich, etwa bei der interkulturellen Kommunikation. Siehe Webexkurs Kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kompetenz. Oder wenn es gilt, Konflikte zu schlichten. Siehe Webexkurs Konflikt, Moderation, Mediation. Und natürlich werden, wo gearbeitet wird, auch Fehler gemacht. Zwar bemühen sich alle, die an der Unternehmung beteiligt sind, siehe Kapitel 8.5, die Arbeit so zu gestalten, dass die Arbeitssicherheit, siehe Kapitel 7.4, gewährleistet ist. Dennoch kann es zu größeren oder kleineren Krisen kommen, die bewältigt werden müssen. Siehe Webexkurs Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Etwa wenn bei einer Pharmafirma ein Fass mit Chemikalien umkippt oder in einer Großbäckerei die Hausmaus in die Teigmaschine gerät. Es ist die Aufgabe der Führung, siehe Kapitel 8.3, eine Organisation für all diese Herausforderungen fit zu machen. Dazu gehört auch ein Klima der Wertschätzung, Offenheit und Angstfreiheit unter den Mitarbeitern. Siehe Kapitel 8.1. Doch selbst in einem guten Klima kommen Mitarbeiter oder Führungskräfte manchmal an ihre persönlichen Grenzen. Dann kann Coaching, siehe Webexkurs Coaching, helfen, diese neu auszuloten. Das Wichtigste im Betrieb ist sowieso das richtige Personal, siehe Kapitel 9. Deshalb müssen Mitarbeitende sorgfältig ausgewählt und beurteilt werden. Siehe Webexkurs Leistungsbeurteilung. Stimmen die Leistungen, so sollten Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Dies bedingt Investitionen in die Personalentwicklung. Siehe Kapitel 9.2. Davon profitieren nicht zuletzt auch ältere Mitarbeiter. Exkurs ältere Mitarbeiter in Kapitel 9.2. von denen es in westlichen Gesellschaften aufgrund der demografischen Entwicklung künftig mehr geben wird. Geld, Gesellschaft, Entwicklung. Die beiden Teilgebiete Markt, Konsum und Werbung sowie Arbeit, Organisation und Personal betreffen mikroökonomische Prozesse. Sie haben einen vergleichsweise schmalen Fokus, bei dem die einzelnen Marktteilnehmer im Zentrum stehen. Doch Psychologie spielt auch bei makroökonomischen Themen eine wichtige Rolle, etwa beim Geld, bei der gesellschaftlichen Einbettung der Wirtschaft und allgemein bei ökonomischen Zusammenhängen, die einen größeren Betrachtungsmaßstab erfordern. Diesen widmen wir uns in Sektion 3. Geld, siehe Kapitel 10.1, ist eine geniale Erfindung. Es speichert Wert und ermöglicht so wirtschaftliche Transaktionen ohne den sofortigen Austausch gleichwertiger Güter. Siehe Kapitel 10. Die Bedeutung von Geld geht aber über seine Funktion als universelles Tauschmittel hinaus. Es dient als Lohn, siehe Kapitel 10.6, kann an der Börse, siehe Kapitel 10.3, angelegt oder für später zur Seite gelegt werden, siehe Kapitel 10.5. Weil die wenigsten Menschen das Gefühl haben, im Geld zu schwimmen, versuchen sie, ihren Umgang mit Geld zu optimieren. Dabei zeigen sich sehr interessante Phänomene, die sich nur mit Psychologie erklären lassen. Beispielsweise im Bemühen, einen als angemessen wahrgenommenen Lohn zu bekommen. Oder im Bestreben, möglichst wenig Steuern, siehe Kapitel 10.7, bezahlen zu müssen. Gerade das Thema Geld führt uns vor Augen, dass wirtschaftliche Prozesse oft sehr komplex sind und eine bedrohliche Eigendynamik entwickeln können. Weil vom Funktionieren dieser Prozesse das Wohl der ganzen Gesellschaft, siehe Kapitel 11, abhängt, wurden, trotz ihrer großen Komplexität, wirtschaftliche Modelle formuliert. Dank diesen ist es möglich, Phänomene wie Konjunktur, siehe Kapitel 11.1, Arbeitslosigkeit, siehe Kapitel 11.2, oder auch Globalisierung, siehe Kapitel 11.5, zumindest in ihren Grundzügen zu verstehen. Dieses Verständnis erlaubt es, beispielsweise durch Regulierung, siehe Kapitel 11.4, lenkend in das Geschehen einzugreifen. Damit ist ein zentraler politischer Streitpunkt angesprochen. Manche fordern weniger Regeln für die Wirtschaft, andere mehr. Aus wirtschaftspsychologisch aufgeklärter Sicht ist klar, wie alles andere Zwischenmenschliche kommt auch die Wirtschaft nicht ohne Regeln aus. Diese zum Wohl aller zu formulieren, ist allerdings ein Kunststück, denn sie müssen einerseits streng genug sein, um rücksichtsloses, unkooperatives und gemeingefährliches Verhalten zu unterbinden, andererseits müssen sie locker genug sein, um unternehmerische Initiative und privaten Konsum nicht über Gebühr zu beschränken. Gelingt dies, so darf eine wirtschaftliche Entwicklung, siehe Kapitel 12, erwartet werden, die zum Erhalt oder gar zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstands führt. Hier tritt der vielbeschworene Wertewandel, siehe Kapitel 12.2, zutage. Moderne Menschen, so scheint es, definieren ihren Wohlstand nicht mehr alleine über den Wert der Güter, die sie besitzen, sondern legen Wert darauf, ein gutes Leben zu haben. Siehe Kapitel 12.3. Kann die Wirtschaftspsychologie hierzu beitragen? Und soll sie das überhaupt? Ja, Wirtschaftspsychologie kann und soll in Forschung, Lehre und Anwendung wichtige Beiträge für ein gutes Leben leisten. Wir werden in diesem Buch immer wieder auf entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten zu sprechen kommen, denn Wirtschaftspsychologie ist ein machtvolles Gestaltungswerkzeug. Allerdings, wie Spider-Man sagte, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wirtschaftspsychologie kann, wie viele andere Wissenschaften auch, sowohl zum Wohl als auch zum Schaden der Menschen eingesetzt werden. Deshalb befassen wir uns am Schluss dieses Buches mit der Frage, was kann und darf Wirtschaftspsychologie? Siehe Kapitel 13.2. Wann spricht man von Wirtschaftspsychologie? Die Antwort auf diese Frage finden Sie im gleichnamigen Web-Exkurs auf www.lehrbuch-psychologie.springer.com. Exkurs. Räumen wir zwei verbreitete Missverständnisse aus dem Weg. Wirtschaftspsychologie handelt nicht nur vom Irrationalen. Dieses Image hat die Wirtschaftspsychologie deshalb, weil sie von Medien und Politik meist dann zu Hilfe gerufen wird, wenn das Boot aus dem Ruder läuft, und weil die Forschung manchmal dazu tendiert, die Fehleranfälligkeit ökonomischen Verhaltens auszuleuchten. Das gibt zwar gute Schlagzeilen, greift aber zu kurz. Denn Wirtschaftspsychologie erklärt nicht nur, warum etwas schiefläuft, sondern auch, warum etwas gelingt. Das vorliegende Buch vermeidet eine einseitig defizitäre Sichtweise. Irrationales Verhalten kann gute Gründe haben. Zwar verhalten sich Menschen bei wirtschaftlichen Entscheidungen nicht immer ökonomisch rational, aber es wäre falsch zu sagen, sie handelten dabei nicht in ihrem besten Interesse. Dieser scheinbare Widerspruch wird sich bei der Lektüre dieses Buches auflösen. Vorweg eine Erklärung in Kurzform. Menschen wollen zum Beispiel nicht möglichst viel verdienen, sondern mehr als ihre Nachbarn. Oder sie suchen zwar das absolut beste Produkt, nehmen dann aber doch das erstbeste. Menschen sind eben letzten Endes nicht an den Belohnungen interessiert, die sie in verhaltensökonomischen Laborexperimenten zur Freude der Versuchsleiter regelmäßig verwerfen, meist Kleingeld oder Kekse. Worauf sie wirklich aus sind, ist, im Kampf um knappe Ressourcen mit möglichst wenig Aufwand möglichst gut dazustehen. Deshalb versuchen wir in unseren Ausführungen stets nicht nur die naheliegenden Ursachen des Verhaltens zu erwägen, das Wie, sondern auch die Letztursachen, das Wozu, die tiefer liegenden Gründe, die sich nicht so leicht offenbaren. Exkurs Ende. Abschnitt 1.2: Geschichte der Wirtschaftspsychologie. Edmund Lisinski, einer der frühen Wirtschaftspsychologen, schrieb 1923 in seiner Psychologie des Betriebes in Bezug auf Geschlechtsunterschiede beim Kaufverhalten dies: Dem Manne ist der Beruf Lebenszweck. Er wird deshalb bei beruflichen Käufen mit peinlicher Genauigkeit, ja mit der dem männlichen Geschlecht eigenen Pedanterie, alle Waren prüfen. Der natürliche Beruf der Frau ist der des Weibes, als Geliebte, Ehefrau oder Mutter. Sie wird deshalb, selbst wenn sie einen bürgerlichen Beruf hat, beruflichen Einkäufen viel weniger Interesse entgegenbringen als privaten. Bei Privatkäufen wird dagegen wieder der Mann gleichgültiger sein, abgesehen von solchen Dingen, für die er ein ganz besonderes Interesse hat, zum Beispiel Zigaretten. Die Frau wird bei Privatkäufen, besonders solchen, die ihre Person und ihr Äußeres betreffen, das Hauptinteresse entgegenbringen. Dazu kommt bei der Frau eine leichtere Beeinflussbarkeit durch Gefühle. Ferner eine gewisse Habsucht, Gegenstände zu besitzen, auch wenn man sie nicht braucht. Und schließlich eine große Empfänglichkeit für kleinliche Vorteile. Zitat Ende. Heute mögen wir über solche Zahlen schmunzeln, aber damals waren sie geradezu fortschrittlich. Gemeinsam mit ähnlichen Schriften markierten sie den Beginn einer neuen Weltsicht, die Ausdruck eines Brückenschlags zwischen zwei Disziplinen war, die bis dahin kaum voneinander Notiz genommen hatten: Psychologie und Ökonomie. Zwar wussten schon die frühen Ökonomen, dass es keine Wirtschaft ohne Menschen gibt. Und Psychologen war klar, dass wirtschaftliche Vorgänge für die menschliche Existenz von großer Bedeutung sind. Doch es dauerte lange, bis sich aus scheuem, gegenseitigem Interesse eine ernsthafte Beziehung entwickeln konnte. Zum guten Ende ist daraus die Wirtschaftspsychologie hervorgegangen. Eine kohärente Disziplin, die in Wissenschaft und Praxis anerkannt ist. In diesem Kapitel zeichnen wir diese Entwicklung nach. Dazu wenden wir uns zunächst frühen Zeugnissen wirtschaftspsychologischer Überlegungen zu, auch wenn diese noch nicht explizit als Wirtschaftspsychologie firmierten. Diese zeigen, dass die Wirtschaftspsychologie zwar eine kurze Geschichte hat, aber eine lange Vergangenheit, um mit Ebbinghaus zu sprechen, der dasselbe von der Psychologie gesagt hat. Das Ziel allen Wirtschaftens. Das Ziel der Wirtschaft ist ursprünglich nichts anderes als das Erlangen der zum Überleben notwendigen Ressourcen. Diese waren nicht einfach im Überfluss vorhanden, sondern knapp. Da liegt es auf der Hand, dass sich schon unsere Urahnen über ihr Erleben und Verhalten beim wirtschaftlichen Handeln ihre Gedanken machten. Das mussten sie auch, denn die für die Menschheit so charakteristischen ökonomischen Vorgänge sind ohne Einsicht in die Wünsche und Fähigkeiten der Beteiligten unmöglich. Wollten unsere frühen Vorfahren Güter herstellen oder gewinnen, sei es durch Jagd, Sammeln, Viehzucht oder Ackerbau, so arbeiteten sie zusammen und teilten die Arbeit auf, um effizienter zu sein. Die gewonnenen Güter wurden unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Was übrig blieb, wurde zwischen einzelnen Sippen oder auf Märkten getauscht. Beim Konsum schließlich wurde Maß gehalten und an die Zukunft gedacht. Überschüssiges wurde haltbar gemacht und in Speichern für später aufbewahrt. Auch im Tierreich lassen sich Verhaltensweisen beobachten, die man als ökonomisch bezeichnen kann. Zum Beispiel legt das Eichhörnchen Nüsse zur Seite. Wölfe jagen im Rudel. Doch die Fähigkeit des Menschen, sein ökonomisches Verhalten an stets veränderte Umweltbedingungen anzupassen und dabei auch sehr komplexe wirtschaftliche Vorgänge zu gestalten, ist unerreicht. Und sie wäre ohne Einsicht in das eigene Erleben und Verhalten undenkbar. Wie weit diese Einsicht reicht und wo sie endet, wird uns noch beschäftigen. Doch zweifellos war diese frühgeschichtliche Wirtschaftspsychologie des Homo sapiens sapiens ein entscheidender Überlebensvorteil und eine wichtige Grundlage für die kulturelle Entwicklung. Ob sich die gegenwärtige Wirtschaftspsychologie als ebenso nützlich erweisen wird? Frühgeschichte und Antike. Weisheiten für Haushalt und Handel. Erste schriftliche Zeugnisse, die Überlegungen zu ökonomischem Verhalten andeuten, finden sich in den Weisheitslehren der alten Ägypter ab ungefähr 2800 vor Christus. Diese enthalten Beschreibungen des öffentlichen Lebens und Ratschläge, wie man sich als ehrenwerte Person im Austausch mit anderen zu verhalten habe. Auch in einer der ältesten überlieferten Gesetzessammlungen, dem berühmten Kodex des altbabylonischen Herrschers Hammurabi um 1800 vor Christus finden sich Formulierungen zu Eigentum, Handel und Vermögen. Freilich verschmelzen in diesen frühen Dokumenten Betrachtungen zu Religion, Politik, Wirtschaft, Recht und Familienleben, sodass wir über die Genauigkeit der Menschenkenntnis ihrer Autoren im Ungewissen bleiben. Konkreter wird es bei den griechischen Philosophen. So äußerte sich etwa Hesiod in einem didaktischen Epos zur bäuerlichen Arbeitsgestaltung, ca. 700 vor Christus. Er pries Arbeit als wichtigste Beschäftigung des Menschen, denn das damit Erwirtschaftete sei gegenüber dem Naturgegebenen zu bevorzugen. Doch sein Verhältnis zur Arbeit war ambivalent. In seinem Mythos von der Büchse der Pandora bezeichnet er die Arbeit als eines der großen Übel, das bei der Öffnung eben dieser Büchse in die Welt entwichen sei. 300 Jahre nach Hesiod entwarf Xenophon in seiner Schrift Oikonomikos Regeln für redliche und wirtschaftliche Haushaltsführung. Darin hielt er fest, dass mit Reichtum nicht bloßer Besitz angehäuft, sondern Nutzen gestiftet werden solle. Er beschreibt die Aufteilung der Erwerbstätigen auf verschiedene Berufe und empfiehlt Arbeitsteilung in der Werkstatt, da sich so die Qualität der Produkte erhöhen lasse. Müller 1995. Natürlich finden sich auch bei Platon, Aristoteles und zahlreichen anderen Stars der griechischen Philosophie immer wieder Hinweise darauf, wie nicht nur der Staat und das Familienleben, sondern insbesondere auch die Arbeit, der Handel und der Verbrauch gestaltet werden sollen. Schriften wie etwa Aristoteles' Oikonomika enthalten dabei oft erstaunlich viele Beschreibungen von Ethik und Moral. Frühe Vorläufer unserer heutigen Psychologie. Ohne Zweifel waren Arbeit, Handel und Konsum auch für alle anderen frühen Hochkulturen von großer Bedeutung, etwa in Persien, China, Indien oder im alten Rom. Zwar sind die Römer mehr als Eroberer und Herrscher in Erinnerung geblieben, denn als Ökonomen. Doch es steht außer Frage, dass ein gutes Verständnis für wirtschaftliche Vorgänge die Entwicklung komplexer Staaten mit großer geografischer Ausdehnung überhaupt erst ermöglichte. Und dass ein Fehlen solchen Wissens zum Scheitern einer Hochkultur führen kann. Das ist heute nicht anders als vor 3000 Jahren. Mittelalter. Der Handel blüht auf. Im frühen Mittelalter waren Klöster die zentralen Orte des Wissens. Dort wurde nicht nur Religiöses diskutiert, sondern durchaus auch Ökonomisches, etwa zu Fragen von Handel, Besitz und Reichtum. Es gab damals in ganz Europa immer wieder Ansätze zur Entwicklung komplexer Volkswirtschaften. Doch die Grenzen des Wissens über wirtschaftliche Zusammenhänge bildeten zugleich auch die Grenzen für das wirtschaftliche Wachstum. Zudem war diese Zeit von Aberglauben, Magie und Zauberei beherrscht, was für die Entwicklung einer auf Vertrauen und Zuversicht basierenden Wirtschaft bis heute nicht förderlich ist. Weit verbreitet war beispielsweise der Glaube an die Astrologie. So wie der Kriegsherr mit Hilfe der Sterne den besten Zeitpunkt für seine Schlacht zu erkennen glaubte, wollte der Gutsherr den besten Zeitpunkt für das Bestellen seiner Felder erfahren. Beide haben dadurch viel unnötiges Leid über ihre Gefolgschaft gebracht. Leider trifft man auch heute noch oft auf Aberglauben, wo Vernunft erforderlich wäre. Buchtitel wie Astro-Trading, wie Trader mit Astrologie die Börse schlagen, oder Das geheime System, wie die Sonne unsere Finanzwelt und die Börsenkurse steuert, belegen dies. Mit Beginn des Hochmittelalters im 12. Jahrhundert war Europa dann allgemein von Aufbruch und Expansion geprägt. Unter den wichtigen Herrschergeschlechtern kam es zu einer politisch zwar wechselvollen, aber von wirtschaftlicher Entwicklung geprägten Zeit. Zahlreiche Stadtgründungen führten zu einem Aufblühen von Märkten. Handelsbeziehungen wurden ausgebaut, Werkstätten eingerichtet und neue Berufe etabliert. Fibonacci hatte von seinen Reisen die arabischen Ziffern heimgebracht und um das Jahr 1202 die Grundlagen für das kaufmännische Rechnungswesen gelegt. Zünfte wurden begründet und die rechtlichen Grundlagen für den Handel geschaffen. Vor diesem Hintergrund wuchs das Bedürfnis nach Erklärung und Anleitung für das Wirtschaften. Wie produziere ich effizient? Wo soll ich meine Güter verkaufen? Wie soll ich meine Angestellten behandeln und wie meine Familie ernähren? Es mangelte schon damals nicht an zeitgenössischer Ratgeberliteratur voller Regeln für das sittsame Haushalten und effektive Herrschen. Dieses Wissen war aber auf einen kleinen Kreis beschränkt, denn nur Fürsten und Mönche waren des Lesens mächtig. Und selbst nach der Erfindung des Buchdrucks 1450 waren Bücher rar. Zudem blieb zu jener Zeit der Einfluss der Kirche auf die Wirtschaft spürbar. Luther beschrieb 1520 Arbeit als gutes Werk, Zwingli 1523 als gut göttlich Ding. Solches gipfelte 1536 in Calvins Forderung nach arbeitsamer Askese, die Max Weber 1904-1905 für die Grundlage des Kapitalismus hielt. Eine Meinung, die angesichts der natürlichen Begabung des Menschen für alles Wirtschaften bezweifelt werden muss. Obwohl der Papst auch heute noch der Wirtschaft gelegentlich Ratschläge erteilt, der Einfluss der Religion auf die Wirtschaft ist in westlich geprägten Kulturen zurückgegangen. Ganz anders sieht das freilich in Kulturen aus, in denen die Religion als wichtiger gilt als der Handel. Wir kommen im Web-Exkurs Interkulturelle Kompetenz darauf zu sprechen, was kulturelle Unterschiede heute für die Wirtschaft bedeuten. Neuzeit. Die Wirtschaft wird zur Wissenschaft. Nebst zahlreichen Schriften zu Rechnungswesen und Haushaltsführung erschienen auch immer mehr Abhandlungen zu volkswirtschaftlichen Themen. Aus gutem Grund, denn die wirtschaftliche Entwicklung war immer wieder von Konflikten, Streitereien und Misswirtschaft begleitet worden, was regelmäßig zu Hungersnöten, Arbeitslosigkeit und Revolten führte. Das Bedürfnis, die hinter diesen Dingen stehenden Beweggründe zu verstehen, bereitete den Weg für die Ablösung des vorwiegend religiös geprägten Weltbildes durch Wissenschaft und Vernunft. Dies brachten auch die ersten Erkenntnisse hervor, die man heute als wirtschaftspsychologisch bezeichnen würde. Etwa bei Bernardo d'Avanzati, der 1588 in seinen Lezione delle Monete feststellte, dass der Wert von Gütern von den Bedürfnissen ihrer Konsumenten abhängt. Oder bei Gianfrancesco Lottini, der in seinem Ökonomielehrbuch schon um 1548 beschrieb, dass der Mensch seinen aktuellen Bedürfnissen kaum widerstehen und für die Zukunft schlecht vorsorgen kann, weil er Gefühlen den Vorrang gegenüber der Vernunft gibt. Inzwischen wissen wir über Feststellungen wie diese einiges mehr. Wir kommen im Kapitel 2.1 darauf zurück. Adam Smith begründet die moderne Wirtschaftswissenschaft. In dieser Zeit wirkte auch der Schotte Adam Smith, der mit seinem äußerst einflussreichen Werk über den Wohlstand der Nationen 1776 als Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft gilt. Smith sah Arbeit, uneingeschränkten Wettbewerb und freien Handel als Quelle des Wohlstands. Er führte die Idee ein, dass das Streben nach individuellem Glück zur Maximierung des Glücks der ganzen Gesellschaft führe. Der Versuch jedes Einzelnen, seinen Nutzen zu maximieren, wirke in der Summe als unsichtbare Hand, die das wirtschaftliche Geschehen lenke. Der auch heute noch oft gehörte Vorwurf, Smith habe damit einem rücksichtslosen Egoismus gehuldigt, ist unbegründet und zeugt von Unkenntnis seiner Schriften. Anders als sein Hauptwerk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations vermuten lässt, verfügte Smith durchaus über ein ausgeprägtes psychologisches Verständnis. Dieses hatte er sich unter anderem durch die Schriften seines psychologisch bewanderten Freundes David Hume angeeignet. Wieso dieses Wissen nicht stärker in seine Wirtschaftstheorie eingeflossen ist, ist unklar. Jedenfalls blieb von Smiths Theorie über das Funktionieren der Wirtschaft in den ökonomischen Lehrbüchern bis in unsere heutige Zeit vor allem eines haften: die Maximierung von Gewinn und Nutzen als oberstes Gebot. Wieso wurden in diesem Denken psychologische Erklärungen ausgeklammert? Vielleicht deshalb, weil die Psychologie noch nicht die Stellung einer richtigen Wissenschaft hatte, wie Wernerit 1988 vermutete. Sogar Kant war der Ansicht, dass aus der Psychologie gar keine richtige Wissenschaft werden könne, weil Mathematik und die experimentelle Methode auf sie nicht anwendbar seien. Das sehen wir natürlich heute anders. Wir kommen im weiteren Verlauf des Buches darauf zurück. Doch dasselbe ließe sich für die Ökonomie sagen. die sich, ähnlich wie die Psychologie, erst im 19. Jahrhundert zu einer wissenschaftlichen Disziplin zu entwickeln begann. Wahrscheinlicher ist, dass Ökonomen und Psychologen trotz überlappender Fragestellungen einfach nicht dieselbe Sprache sprachen. Ökonomen formulierten verallgemeinernde Modelle, in denen mathematisch beschreibbare, rationale Regeln galten. Psychologen hingegen redeten von sozialen Beziehungen und individuellem Verhalten, das subjektiv, verworren und irrational zu sein schien. Was für Ökonomen Störfaktoren waren, die sich außerdem bei Betrachtung des Ganzen ausmitteln würden, bildete das Hauptinteresse der Psychologen. Kein Wunder, dass man sich nicht viel zu sagen hatte. Den Wirtschaftswissenschaften fehlt etwas. Schon früh, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, regte sich Widerstand gegen die vereinfachende Ausklammerung der Psychologie aus der Ökonomie. Zwar bestand kein Zweifel daran, dass es sinnvoll ist, die Wirtschaft anhand vereinfachter Modelle abzubilden, um ihre Prozesse leichter nachvollziehen zu können. Schließlich wäre ein Modell der Wirtschaft, das nicht vereinfacht, unpraktisch wie eine Modelleisenbahn im Maßstab 1:1. Doch im Gegensatz zu den alten ökonomischen Modellen bildet eine Modelleisenbahn die Realität in allen wesentlichen Merkmalen exakt ab, was jeder, der eine Modelleisenbahn besitzt, leicht empirisch überprüfen kann. Ökonomische Modelle sind jedoch nicht ganz so einfach empirisch zu überprüfen. Daher sollte es noch gute 100 Jahre dauern, bis endlich gegen Ende des 20. Jahrhunderts angesichts der erdrückenden empirischen Evidenz aus der psychologischen Forschung erste ökonomische Lehrbücher um Kapitel über Psychologie erweitert wurden. Dünne Kapitel, notabene.